Lange habe ich mit mir gerungen, ob ich meine Ausführungen der Gemeinde vortragen soll. Ich würde nämlich einige Provokationen vorbringen an mich, an euch, also an uns. Ich hoffe, dass ich mich nicht allzu unbeliebt mache dabei. Aber lasst uns mal zuerst einen Abschnitt lesen aus Josua 6. Und Jericho hatte seine Tore geschlossen und blieb verschlossen vor den Söhnen Israel. Niemand ging heraus und niemand ging hinein. Da sprach der Herr zu Josua: Siehe, ich habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. So zieht nun um die Stadt alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt herum. So sollst du es 6 Tage lang machen. Und 7 Priester sollen 7 Widderhörner vor der Lade hertragen. Aber am 7. Tag sollt ihr 7-mal um die Stadt herumziehen, und die Priester sollen dabei in die Hörner stoßen. Und es soll geschehen, wenn man das Widderhorn anhaltend bläst und ihr den Schall des Horns hört, dann soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben, die Mauer der Stadt wird sie dann in sich zusammenstürzen. Und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin. Und Josua, der Sohn Nun, rief die Priester und sagte zu ihnen: Hebt die Bundeslade auf, und 7 Priester sollen 7 Widderhörner vor der Lade des Herrn hertragen. Zum Volk sagte er: Macht euch auf, zieht um die Stadt, die Gerüsten aber sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Und es geschah, als Josua zum Volk geredet hatte, da kam ein Sippenältester zu Josua und sagte: Du, Josua, ich habe gerade für meine Familie neue Zelte bekommen und die muss ich dringend aufbauen. Ich kann leider nicht mitgehen. Josua sagte: Mach das, ist kein Problem. Ein anderer Sippenälteste kam zu Josua und sagte: Hör mal, Josua, ich habe eine komische Krankheit bei meinen Rindern. Da muss ich mich unbedingt drum kümmern. Ich kann leider auch nicht mitziehen. Nach einiger Zeit kam ein weiteres Familienoberhaupt zu Josua und sagte: Meine Frau ist plötzlich krank geworden. Ich kann leider auch nicht mitziehen. So bekam Josua weitere Absagen, aber sein Vertrauen auf Gott ließ ihn nicht am Gelingen des Unternehmens zweifeln. Am nächsten Tag, als sich wieder das Volk, die Priester und die Kriegsleute aufmachten, um nach Jericho zu gehen und um die Stadt herumzuziehen, bekam Josua wieder einige Absagen. Josua hatte vollstes Vertrauen für das Anliegen der Israeliten. Allerdings war am 3. Tag die Zahl derjenigen, die sich am Umzug beteiligten, schon auf 60% geschrumpft. Am vorletzten Tag gingen nur noch 20% mit Josua um Jericho herum. Auch von den Kriegsleuten und den Priestern hatten einige abgesagt. Dennoch glaubte Josua fest daran, dass Gott seine Zusage erfüllen würde. Am 7. Tag, als Jericho 7-mal umrundet werden sollte, waren gerade mal noch 18% der Israeliten beteiligt. Nach der letzten Umrundung stießen die Priester in ihre Hörner und das verbliebene Volk erhob ein gewaltiges Kriegsgeschrei in der Hoffnung, dass die Mauern Jerichos niederstürzen würden. Aber leider tat sich nichts. Die Priester bliesen kräftiger, die Kriegsleute klirrten mit ihren Waffen und das Volk brüllte sich die Seele aus dem Leib. Aber die Mauern Jerichos blieben stehen. Auf den Mauern zeigten sich die Bewohner Jerichos und fingen an zu lachen. Da zogen die Israeliten wieder in ihr Lager und waren sehr traurig, dass Gott seine Zusage nicht erfüllt hatte. Ja, sie stritten mit Josua, der ihnen angeblich diese Sache eingebrockt hatte. Josua selbst war von Zweifeln zerrissen und überlegte krampfhaft, was er wohl falsch gemacht habe, weil Gott seine Zusagen nicht eingehalten hatte. Das steht natürlich so nicht in der Bibel. Es ist sicher nicht schwer zu merken, dass ich in meine eigene Version gestrickt habe. Aber der geschilderte Ablauf wäre durchaus denkbar. Niemand würde sich wundern, wenn sich die Geschehnisse tatsächlich so ereignet hätten. Die Israeliten wären doch sehr dumm gewesen, wenn sie sich so verhalten hätte. Ich glaube, da gibt sie mir recht. Glaubt irgendjemand von euch ernsthaft, dass die Mauern Jerichos gefallen wären, wenn sich das so abgespielt hätte, wie ich es gerade vorgetragen habe? Vielleicht kann es aber auch sein, dass der eine oder andere von uns irgendwelche Parallelen zu unserem eigenen Verhalten erkennt. Ist uns schon einmal aufgefallen, dass sich in den letzten Jahren kaum jemand bekehrt hat, kaum jemand den Weg zu Gott gefunden hat, aus unserer Gemeinde, aus unseren Familien, aus dem persönlichen Umfeld, Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen und so weiter. In unseren Satzungen, die wir früher einmal verfasst haben, steht doch, soweit ich mich erinnern kann, dass wir als Gemeinde ein Rettungsboot sein wollen. Das heißt, wir wollen evangelistisch tätig sein, um möglichst viele Menschen zu Gott zu führen. Kann man sagen, dass wir erfolgreich waren? Ich persönlich würde das eher verneinen. Woher kommt das denn? Waren wir vielleicht nicht aktiv genug? Wir haben ja immerhin einiges gemacht. Wir haben meist immer unseren Bücherstand auf dem Weihnachtsmarkt gehabt. Wir hatten evangelistische Veranstaltungen. Viele von uns waren sicher im persönlichen Umfeld tätig. Wir haben uns mit Flüchtlingen angefreundet. Wir haben Vertikalkurse gemacht und vieles mehr. Man kann nicht sagen, dass wir total untätig gewesen sind. Aber vielleicht haben wir doch zu wenig gemacht. Vielleicht haben wir auch nicht das Richtige gemacht. Vielleicht haben wir auch nicht genügend dafür gebetet. Vielleicht haben auch nicht alle dafür gebetet. Vielleicht haben auch nicht alle dafür gebetet. Ich bin sicher, dass viele von uns intensiv für ihre ungläubigen Angehörigen oder Freunde beten. Beten, dass sie zum Glauben kommen, dass sie erkennen, dass sie Vergebung ihrer Sünden durch Jesus Christus brauchen. Ich bin sicher, dass viele von uns für ihre Kranken in der Familie intensiv und fürsorglich beten. Ebenso bin ich sicher, dass viele von uns zu Jesus Christus oder zu Gott beten, damit Gott ihnen bei ihren Problemen oder Sorgen hilft. Aber beschleicht uns nicht manchmal das Gefühl, dass alles Beten nichts hilft? Sind wir nicht zu ungeduldig, wenn Gott nicht umgehend unsere Gebete wunschgemäß erhört? Leider ertappe ich mich dabei, dass ich an der Wirksamkeit meiner Gebete zweifle, wenn sich jahrelang nicht wirklich was tut. Vielleicht kennt ihr das Gefühl. Wir beten jahrelang für ein und dieselbe Sache in unterschiedlichen Formulieren, aber wir haben nicht den Eindruck, dass Gott unsere Gebete wirklich erhört. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss zähneknirschend zugeben, dass ich in solchen Fällen durchaus ungeduldig werde und irgendwie die Lust am Beten verliere. Das gehört sich nicht, ich weiß. Vielleicht ist auch mein Glaube zu schwach, aber irgendwie fehlt mir es manchmal an Durchhaltevermögen. Woran kann das liegen? Bete ich nicht oft genug oder nicht intensiv genug oder nicht laut genug? Oder bin ich nicht mit dem Herzen dabei? Oder glaube ich nicht fest an Erhörung? Das führt mich zu der festen Überzeugung, dass wir, um die Effektivität unserer Erhörungen zu steigern, gemeinsam zu Gott beten sollten. Ist das gemeinsame Gebet der Gemeinde wirklich so wichtig? In Apostelgeschichte 2, Vers 42 steht: Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das war die Urgemeinde, kurz nachdem Jesus Christus aufgefahren war. Sie verharrten in der Lehre der Apostel, das heißt, sie hielten am klaren Evangelium fest. Sie verharrten in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, das heißt, ihre Gemeinschaft wurde auch durch das Brotbrechen ausgedrückt. Dann steht er weiter: und in den Gebeten. Ob jeder für sich zu Hause gebetet hat oder in kleinen Grüppchen, ich bin mir sicher, dass alle zu Hause gebetet haben und sicher auch in kleinen Gruppen. Aber aus dem Vers entnehme ich, dass sie auch Gemeinschaft hatten in den Gebeten. Man kann sich das sicher so vorstellen, dass sich die Gemeinde traf, das Evangelium verkündigte, dass sie Brot brachen und dann gemeinsam beteten. Mit Sicherheit hätte das Wort Gottes, zum Beispiel das Evangelium, nicht so schnell Verbreitung gefunden, wenn sie nicht gemeinsam dafür gebetet hätten. In Apostelgeschichte 12, Vers 5 steht, Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Ergebnis, Ketten fielen ab, Tore öffneten sich, eine Befreiung war erfolgt. Die Gemeinde hatte gemeinsam und anhaltend gebetet. Wir lesen nicht, dass jeder zu Hause für sich gebetet hat. Was ist denn nun daran so Besonderes, wenn sich die Christen einer Gemeinde versammeln, um gemeinsam zu beten? Ich bin der festen Überzeugung, dass das gemeinsame Gebet der Gemeinde eine besondere Kraft hat. Ganz sicher würden wir, wenn wir gemeinsam und anhaltend zu Gott beten, Mauern zum Einsturz bringen. Jede christliche Gemeinde ist eine Institution, eine Körperschaft Jesu Christi. In Offenbarung 2 und 3 lesen wir siebenmal, dem Engel der Versammlung in sowieso schreibe und so weiter. Was ist damit gemeint, dem Engel der Versammlung? Wer ist das, dieser Engel? Der Engel einer Gemeinde oder der Engel einer Versammlung ist die Gemeinde als Ganzes, als Zeugnis. Engel sind Boten Gottes. Die Gemeinde ist eine Botschaft Gottes an die Menschen, ähnlich wie eine Auslandsvertretung, eine Botschaft. In der Jurisprudenz redet man von natürlichen Personen und von juristischen Personen. Was natürliche Personen sind, ist jedem von uns klar. Jeder ist für sich eine natürliche Person mit Rechten und Pflichten vor dem Gesetz und in der Gesellschaft. Eine juristische Person dagegen kann eine Gesellschaft sein oder ein Verein oder eine Genossenschaft oder vieles andere. So eine juristische Person, sagen wir mal eine Firma, hat ebenfalls Rechte und Pflichten, ohne dass diese sich auf eine einzelne Person beziehen. Wenn du das Volkswagenwerk verklagen willst wegen falscher Abgasangaben, dann zeigst du nicht irgendeinen Diplom-Ingenieur an, der sich die Software ausgedacht hat, sondern die Volkswagen AG. Man sagt zum Beispiel, der Naturschutzbund macht sich für die Fledermäuse stark, obwohl die einzelnen Aktionen von einzelnen Aktivisten ausgehen, redet man trotzdem vom Naturschutzbund. Nun will ich nicht sagen, dass eine christliche Gemeinde eine juristische Person im bürgerlichen Sinne, abgesehen von unserem Verein, ist, wenn ich das auch mal so zum Vergleich herangezogen habe. Eine christliche Gemeinde ist viel mehr. Uns verbindet geistige Gemeinschaft und was das Erhabene ist, wir sind auch eine geistliche Gemeinschaft. Wir haben alle den gleichen Heiligen Geist, jeder von uns mehr oder weniger von Gott gegeben. Trotzdem ist die christliche Gemeinde sowas Ähnliches wie eine juristische Person. Wenn zum Beispiel von der christlichen Gemeinde Mühlen die Rede ist, die Menschen sagen nicht, der Bruder X oder der Bruder Y tut etwas, obwohl sie die Ältesten der Gemeinde sind und somit in vorderster Reihe stehen. Oder die Schwester A oder die Schwester B oder wer auch immer. Ich könnte fast alle aus der Gemeinde namentlich einsetzen. Nein, es heißt, die christliche Gemeinde Mühlen tut dies, die christliche Gemeinde Mühlen tut jenes. Die christliche Gemeinde Mühlen ist verantwortlich. Wenn es um die Taufe geht, steht die ganze Gemeinde voll dahinter. Wenn Geschwister am Brotbrechen teilnehmen wollen, ist es die Gemeinde, die mit den Geschwistern spricht und sie dann zum Abendmahl einlädt. Auch wenn die Gespräche nur von Einzelnen geführt wurden, trägt die ganze Gemeinde die Verantwortung. Auch wenn korrektive Maßnahmen, früher Zucht genannt, erforderlich sind, tut dies die Gemeinde. Nicht einzelne Geschwister, die sich mit der Sache befasst haben. Jetzt stellt euch doch nur mal vor, es hieße, der Engel der Gemeinde Mühlen betet. Kaum vorstellbar, dass Gott nicht reagiert. Wie ich eben schon erwähnte, sind wir in unserer Evangelisation nicht besonders erfolgreich. Wir sprechen mit den Menschen, mit unseren Freunden, mit unseren Nachbarn, ja, mit unseren ungläubigen Familienangehörigen. Wir geben uns die größte Mühe, ihnen das Evangelium nahezubringen, sie zu überzeugen von der Liebe Gottes. Aber ich habe, und vielleicht geht es euch genauso, das Gefühl, ich stehe vor unüberwindlichen Mauern. Ähnlich wie die Israeliten vor Jericho. Ich fühle mich machtlos, hilflos und ohne Überzeugungskraft. Wie wäre es, wenn einmal die ganze Gemeinde als geballte Energie, als Engel für eine bestimmte Person zu Gott, für deren Bekehrung beten würde? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bekehrung dieser Person lange auf sich warten lassen würde. Wir sollten nicht die Chance vertun, dies einmal auszuprobieren. Es gibt nichts Dümmeres als Chancen, die sich einem im Leben bieten, leichtfertig auszuschlagen. Meistens kommen diese Chancen nicht wieder. Was hält uns eigentlich davon ab, mittwochs zur Gebetsstunde zu kommen? Wir müssen allerdings 0,3% unserer 14-täglichen Zeit dafür aufwenden. 0,3% in circa 60 Minuten in 14 Tagen. Als ehemaliger Geschäftsmann würde ich sagen, der Aufwand lohnt sich. 60 Minuten in 2 Wochen. Die Mauern um uns her brechen ein, Ketten, Bindungen sind plötzlich weg, unüberwindliche Zäune sind plötzlich offen. Ja, ich gehe so weit und sage, Berge von Problemen werden versetzt. Natürlich kann nicht jeder immer. Die Umstände des Lebens, wie es so schön heißt, können einen von einem Gemeindebesuch abhalten. Falls mir mittwochs um ca. 18 Uhr der Gedanke kommen sollte, gehe ich heute Abend zur Gebetsstunde oder nicht, und ich gehe mal davon aus, dass sich alle Geschwister in der christlichen Gemeinde Mühlen mittwochs darüber Gedanken machen, muss ich mich fragen, was tue ich lieber? Was ist mir wichtiger? Ist es mir wichtiger, die Hecke zu schneiden, als gemeinsam mit Geschwistern für meine ungläubigen Familienangehörigen zu beten? Ist es mir wichtiger, noch in den Gartenmarkt zu fahren oder in die Gemeinde für meine kranken Kinder zu beten? Oder ist es mir etwa nur lästig, mich aufzuraffen und vor Gott hinzutreten und zu beten? Ich muss leider bekennen, dass es mir oft lästig war, mich mittwochs um 19.40 Uhr noch umzuziehen und nach Mühlen zu fahren, oder ich war zu müde oder innerlich nicht voll motiviert. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, wie es früher beim Eishockey war. Ich habe 1996 mit 44 Jahren angefangen, in einer reinen Jux- oder Hobbymannschaft Eishockey zu spielen. Dabei war es unmöglich, von der Stadt Wiel zu normalen oder vernünftigen Zeiten Eiszeit in der Halle zu bekommen. So mussten wir uns mit einer Trainingszeit mittwochs zwischen 22.15 Uhr und 23.45 Uhr, also Viertel nach 10 bis Viertel vor 12 abends, begnügen. Dabei waren wir noch froh, überhaupt eine Zeit zu bekommen. Bei mir lief das so ab. Von 20 Uhr bis 21.15 Uhr ging ich in die Mittwochabendsversammlung. Danach machte ich mich so langsam fertig, um zum Eishockeytraining zu gehen. Dazu musste ich mich schon ein wenig aufraffen. Manche gehen um diese Zeit schon ins Bett. Um 21:45 traf ich in der Kabine ein und begann mich umzuziehen. Das ging so. Zuerst entkleiden bis auf die Unterhose und Socken. Zunächst wurde ein sogenannter Schwitzanzug angezogen zur Aufnahme von Körperschweiß. Dann kam der Tiefschutz, um sein Bestes zu schützen. Dann wurde ein Strapsgürtel um den Schutzanzug geschnallt. Nun kamen die Knie- und Schienbeinschoner. Darüber wurden die Stutzen gezogen und an dem Strapsgürtel befestigt. Nun wurde eine Hose mit Protektoren angezogen. Diese wurde von Hosenträgern gehalten. Danach wurde ein Brust- und Schulterschutz übergestülpt. Dann Ellenbogenschoner und das eigentliche Trikot. Jetzt kamen die Schlittschuhe an die Reihe. Diese durften nicht zu fest und auch nicht zu lose geschnürt werden. Zum Schluss kamen Helm und gepolsterte Handschuhe sowie der Eishockeystock. Insgesamt fast 20 Teile, dann konntest du aufs Eis. Die ganze Prozedur dauerte, wenn man sich beeilte, mindestens 20 Minuten, bei manchen mehr als 30 Minuten. Nach gut 1,5 Stunden Eishockeytraining bzw. Spiel musste alles natürlich wieder ausgezogen werden, mit dem Unterschied, dass alles schweißdurchtränkt war und du total kaputt warst, was das Ausziehen natürlich erschwerte. Um 11:45 bis 12:30 warst du dann wieder zu Hause, musstest erst einmal den Puls wieder runterfahren, duschen, und um 13:30 warst du dann endlich im Bett. Ja, jeder weiß, zu welchen Leistungen und zu welcher Begeisterung wir im Sport fähig sind. Es wäre traumhaft, wenn es uns gelänge, den gleichen Tatendrang und die gleiche Begeisterung auf christliche Dinge anzuwenden. Manchmal müssen wir uns fragen, welche Motivation habe ich überhaupt, zur Gemeinde zu gehen? Wünsche ich, da zu sein, wo Jesus Christus anwesend ist, wo er zugesagt hat, in unserer Mitte zu sein? Wünsche ich, geistliche Belehrung zu empfangen oder vielleicht selbst vorzutragen? Fühle ich mich wohl im Kreise der Geschwister, weil ich mit ihnen gemeinsam Gott verherrliche, anbete oder ihm gemeinsam mit den Geschwistern Loblieder singe? Oder reizt mich der gesellschaftlich-soziale Umgang mit den Geschwistern? Man trifft sich, man sieht sich, man plaudert, trinkt Kaffee oder verbringt sonst die Zeit irgendwie miteinander. Ganz schlecht ist das Argument, mir bringt das nichts oder ich habe nichts davon. Vielleicht dringt hier unser alter Egoismus durch, den wir eigentlich abgelegt haben sollten. Besteht vielleicht irgendeine Verpflichtung, zur Gemeinde zu gehen? Zwingt mich irgendjemand dazu? Sicher nicht. Wir gehen doch gerne in die Gemeinde. Auch wenn wir mal eine kleine Erkältung haben oder mal ein wenig ermattet sind. Es hat Geschwister gegeben, und es gibt sie wohl auch immer noch, denen ist der Gemeindebesuch so wichtig, dass sie sich am liebsten noch mit der Trage dahin bringen ließen, falls sie einmal aus Krankheitsgründen wirklich verhindert sind. Sie empfinden den Besuch der Gemeinde so aufbauend, dass sie ohne fast gar nicht leben können. Dagegen muss doch jeder von uns zähneknirschend zugeben, dass wir schon aus Unlust das Gemeindetreffen versäumt haben. Sicherlich eine Ausnahme. Aber stellen wir uns doch einmal vor, wir stünden vis-à-vis vor Jesus Christus und müssten unsere Entschuldigungsgründe vortragen. Ich glaube, wir würden rot bis hinter die Ohren unsere schrecklich schämen. Mir würde es jedenfalls so gehen. Es gibt einen Vers in Matthäus 6, Vers 33, wo es heißt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Ja, was ist das denn für ein komisches Reich, wo Gerechtigkeit herrscht, wo man was bekommt, wo man was verheißen bekommt? Jesus Christus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, wo ist das Reich denn dann? Es gibt viele Meinungen, was unter diesem Reich zu verstehen ist. Die vorherrschende Meinung, was unter diesem Reich zu verstehen ist. Also die vorherrschende Meinung sagt, dass unter dem Reich der Himmel oder dem Reich Gottes die gesamte Christenheit zu sehen ist. Selbstverständlich alle Gläubigen, aber auch alle, die sich zum Christentum dazuzählen. Das ist sicherlich nicht falsch. Wollen einmal die Begriffe genau sortieren. Im Psalm 103, Vers 19 steht, der Herr hat im Himmel aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Und in Daniel 3, Vers 33 steht, sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt von Generation zu Generation. Aus diesen Versen geht hervor, dass das Reich Gottes zunächst einmal die ganze Welt und den ganzen Kosmos beinhaltet. Gott herrscht über alles, vom kleinsten Mikrokosmos bis zur entferntesten Galaxie. Das ist das Reich unseres Gottes. Ich glaube, daran zweifelt von uns niemand. Daran enthalten, beziehungsweise ein Teil davon, ist das Reich, von dem Jesus Christus hier in der sogenannten Bergpredigt spricht. Das Reich, von dem er in Matthäus Kapitel 5, 6 und 7 spricht, ist ein geistliches Reich zwischen seinem ersten Kommen als Messias und seinem zweiten Kommen, wenn er uns in den Wolken entgegenkommt, um seine Brautgemeinde zu entrücken. Danach wird das Reich Gottes verwirklicht werden im tausendjährigen Reich, wo er den Menschen als König erscheint, Daniel 2, Vers 34 und folgende. Für uns ausschlaggebend ist natürlich die Zeit des Reiches Gottes, in der wir jetzt leben. Die Zeit zwischen Himmelfahrt des Herrn und Wiederkunft des Herrn, die sogenannte Gnadenzeit. Was heißt es nun, nach diesem Reich zu trachten? Zunächst heißt es doch, überhaupt zu dem Reich dazuzugehören. Dazu brauche ich ein christliches Bekenntnis, genau genommen die Bekehrung, ein Sündenbekenntnis und die Errettung von Sünden. Wenn wir aber unter dem Reich Gottes bzw. dem Himmelreich die gesamte Christenheit verstehen, dann gehören auch die sogenannten Namenschristen, Mitläufer und Mitglieder von Kirchen und Gemeinden, die zwar formal Christen sind, sich aber mit einem wirklichen Sündenbekenntnis nicht identifizieren. Diese Menschen werden nicht in die himmlische Herrlichkeit eingehen. Nach dem Reich Gottes trachten heißt, dazuzugehören. Was heißt das? Das heißt, alles zu tun, was das Reich Gottes fördert. Wenn ich mich beispielsweise einem Sportverein anschließe, gehöre ich dazu. Wenn ich aber wirklich voll dabei bin, tue ich alles, um den Verein zu fördern. Ich übernehme Funktionen, ich arbeite ehrenamtlich, ich engagiere mich, um den Verein und seinen Vereinszweck nach vorne zu bringen. Das gilt im Grunde genommen auch fürs Christentum. Wenn ich bekennender Christ bin, tue ich doch alles, das Christentum zu fördern und seinen Zielen nahe zu kommen. Nun heißt es in dem eben genannten Vers, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das heißt doch nichts anderes, als zuerst für das Christentum da zu sein. In erster Linie für das Evangelium da zu sein, das Evangelium zu leben. Wir wissen alle, und da fange ich bei mir an, dass dieses Ziel nicht immer ganz oben auf unserer Prioritätenliste steht. Da stehen oft unsere Alltagsprobleme, unser tägliches Leben, auch unsere Zukunftsplanungen ganz oben. Unsere Familie, die Menschen, die wir lieben, stehen noch ganz oben auf dieser Liste. Ebenso unsere Häuser, unsere Wohnungen, unsere Gärten, unsere Urlaube, unsere Hobbys und so weiter und so weiter. Wer könnte sich davon freisprechen? Ich nicht. Lasst uns doch mal ein paar Verse aus Lukas 5 lesen. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wufen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon, also Petrus, gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatte, umflossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot zu kommen und ihnen zu helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Und Jesus sprach zu ihm: Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Ja, was war das denn? Petrus hatte eine Firma, ein Fischereiunternehmen. Petrus war verheiratet und hatte ein Haus in Kapernaum. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus ganz gut etabliert war. Wir wissen nicht, wie alt Petrus zu diesem Zeitpunkt war. Vielleicht so Mitte 20 oder sowas. Er hatte sich etwas aufgebaut, vielleicht von seinen Eltern übernommen. Er konnte seinen Lebensunterhalt gut bestreiten, seine Familie gut versorgen. Das ist doch was. Und dann kommt Jesus und setzt sich in sein Boot, um zu den Menschen zu predigen, und anschließend gewissermaßen als Entlohnung beschert er den Fischern einen übermäßigen Fang. Petrus war geschockt, ja, Entsetzen hat ihn ergriffen. Und dann sagt Jesus auch noch zu ihm: Lass alles liegen und folge mir nach. Wir lesen in Vers 11: Und als sie die Boote an Land gebracht hatten, verließen sie alles, und folgten ihm nach. Das war schade. Diese Menge Fische einfach zurücklassen. Die hätten doch auf dem Markt ein schönes Sümmchen eingebracht. Aber Petrus und Andreas' Entscheidung stand fest. Sicherlich hat sich Petrus noch von seiner Familie verabschiedet. Petrus und sein Bruder Andreas verließen alles und folgten Jesus nach. Alles verlassen? Seine Familie, sein Haus, seine Boote, seine Firma, sein vertrautes Umfeld, alles weg? Das ist krass, sehr krass. Seinen Beruf aufgeben, um in die Mission zu gehen, das gibt's. Da gibt's etliche. Das ist gut so. Ist auch sicher nichts Verkehrtes dabei, wenn diese Leute, die dem Herrn dienen wollen, finanziell zu unterstützen. Ebenso ist es richtig, diese Menschen sozial abzusichern. Aber sich von seiner Familie trennen, Frau und Kinder zurückzulassen, um uneingeschränkt für das Evangelium da zu sein, ich glaube, das schafft keiner von uns. In Matthäus 10, Vers 37 steht sogar: Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wirklich würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Das ist hart, sehr hart. Wie ist das gemeint? Soll ich meine Frau, meinen Mann, meine Kinder, die Gott mir gegeben hat, vernachlässigen? Sicher nicht. Zu Recht stehen meine Frau oder mein Mann oder meine Kinder ganz oben auf meiner Wichtigkeitsliste. Aber wenn ich mich einmal zu entscheiden hätte zwischen meinen Familienmitgliedern und Jesus Christus, wenn es mal hart auf hart käme, für wen würde ich mich entscheiden? würde ich mein Christentum und damit die ewige Herrlichkeit bei Jesus Christus aufgeben, zugunsten meiner Familie? Sicher nicht. Keine einfache Frage will ich nicht einfach. Wir können unsere Lieben nicht einfach so mitnehmen in den Himmel. Wir können nur permanent für sie beten und an ihnen arbeiten, damit sie zum Glauben kommen. Jetzt komme ich wieder zurück zu der Frage, was ist mir am wichtigsten? Wenn die Gemeinde geschlossen vor hintritt und inständig zu ihm betet, wie kann Gott dann die Gebete nicht erhören? Ich will hier keinen kritisieren, davon bin ich weit entfernt, da müsste ich zuerst bei mir anfangen. Ich möchte euch aber nachhaltig bitten, über das Thema intensiv nachzudenken. Stellt euch mal vor, wenn mittwochs 60, 70 Geschwister inbrünstig zu Gott beten würden, was für eine Macht. Nehmt doch bitte alles dieses Thema richtig ernst und fragt euch, wie kann ich meinen Tagesablauf gestalten? Wie kann ich meine Termine setzen, damit wenigstens einer von der Familie zur Gebetsstunde gehen kann? Und denkt dabei an die Mauern Jerichos. Jesus Christus würde sich freuen und der Gebetserfolg wird mit Sicherheit nicht ausbleiben.